Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Dirk Walter, Head of CRM bei Pixum. Dirk, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
So, CRM heißt Kundenbindung und Kundenkontakt und Kundenkommunikation. Und jetzt fange ich mal, bevor wir zum Thema E-Mail-Marketing kommen, bei was ganz anderem an. Ich habe gelesen, dass ihr einen ganz besonders guten Kundenservice habt oder zumindest sagt, dass ihr das habt. Ist das so? Warum ist das so gut?
Also das ist wirklich so gut, ja. Wir kommen jetzt gerade aus der Weihnachtssaison, die für uns ganz, ganz wichtig ist, kann man sich vorstellen. Also Pixum macht ja Fotobücher für Kunden, Kalender, Geschenk, Fotogeschenke und so weiter. Und deswegen ist Weihnachten ja für uns ganz wichtig. Und es ist jetzt gerade unsere Busy Season ist beendet und da hat der Kundenservice auch wieder einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Der ist so gut, weil wir da erstmal natürlich ein Team haben, was sehr empathisch und sehr professionell auf die Kundenanfragen eingeht und vor allen Dingen auch sehr gut skalieren kann. Man kann sich vorstellen, dass dann natürlich jetzt gerade so zu so einer Weihnachtszeit das Volumen wahnsinnig ansteigt. Ich kann leider keine Zahlen sagen, aber das ist wirklich Faktor 10 teilweise an Volumen. Und das macht das Team sehr gut. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, wir arbeiten da auch sehr stark schon mit KI, mit einem KI-Bot. Das ist aber nicht nur ein ganz einfacher Bot, sondern der ist ganz high sophisticated entwickelt von den Kollegen. Ist es nicht mein Bereich, deswegen will ich mich nicht mit den fremden Federn schmücken. Aber das führt dazu, dass wir diese Volumen gestemmt bekommen und dass vor allem auch die Zufriedenheit der KundInnen steigt und immer weiter steigt.
Weißt du, was so die Fragen sind, was so die Themen sind der Menschen, die sich an euch wenden?
Ja, natürlich. Also da sind wir in einem engen Austausch mit den Kolleginnen vom Kundenservice und wir kennen natürlich die Themen, die brennen. Und wir machen das ja jetzt nun auch schon seit 25 Jahren. Und von daher sind es auch immer so sehr ähnliche Themen, die im Kundenservice auftauchen. Ich muss aber vielleicht so ein bisschen ausholen, wenn es darum geht, um Content, das sprichst du ja an, also wie wollen wir unsere Kunden für unser Produkt begeistern? Also, weil wir haben schon ein sehr spezielles Produkt. Das ist ein Produkt, wo der Kunde selber mitgestalten muss. Das heißt, wir sind im reinen E-Commerce, aber wir sind nicht in diesem schnell drehenden E-Commerce, wo man ein Produkt hat und das verkauft man dann ganz schnell an Black Friday oder über irgendwelche Promotions, sondern es ist etwas, du musst inspirieren, du musst den Kunden dazu bringen, dass er denkt, ich wollte doch jetzt noch von meiner letzten Thailand-Reise, wollte ich noch ein Fotobuch machen und da gibt's die und die Lösung und das sähe doch schön aus. So, das heißt, das ist auch ein Geschäftsmodell, was so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen langsamer läuft als andere, ne? Wir müssen die Kunden davon überzeugen. So, und deswegen ist es natürlich wichtig, und das sprichst du ja an, was sind denn die Bedürfnisse des Kunden? Und was will der Kunde denn überhaupt? Welches Produkt will er gestalten? Was hat er denn gemacht? Will er das Produkt verschenken oder will er das für sich selber haben? Da gibt's ja unterschiedliche Motive und die wollen wir natürlich rausbekommen und daran wollen wir natürlich auch unsere CRM-Maßnahmen orientieren. Da ist der Kundenservice ist natürlich eine Quelle für diese Daten, aber eine entscheidende Quelle ist vor allen Dingen auch das, wie der Kunde sich verhält. Also das heißt, was er denn in der Vergangenheit bestellt hat, zu welchem Zeitpunkt er bestellt hat. Also wir haben natürlich, das kann man sich vorstellen, viele Kunden, die beispielsweise immer im Oktober, September, Oktober ein Fotobuch gestalten. So, und warum tun sie das? Weil sie wahrscheinlich im Sommer davor eben eine ausgiebige Reise gemacht haben. Und das sind schon so die ersten Hinweise darauf, wie wir dann auch diese Kunden ansprechen im E-Mail-Marketing. Also in den Newsletter-Kampagnen, aber auch in den Automations und überhaupt in allen Kommunikationsmaßnahmen, die wir Richtung Bestandskunden.
Cool. Dann kommt die nächste konkrete Frage, nämlich diese E-Mails, die ihr schickt, also du hast gerade gesagt, einerseits Newsletter, andererseits eben Automation-Mails. Wie ist das Verhältnis von Newslettern zu, also in meiner Inbox, von Newslettern zu solchen Automation-E-Mails, für den Fall, dass ich so ein durchschnittlicher Nutzer bin, also Median irgendwo in der Mitte?
Diesen Median gibt es leider nicht. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Thema Newsletter-Kampagnen und Automations, das verschwimmt ja, oder die Grenze verschwimmt ja zunehmend. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie Newsletter rausschickt, 1, 2, 3 Mal im Monat oder in der Woche, wie auch immer, und dann noch nebenher noch diese Automations laufen hat, die dann irgendwie auf inaktive Kunden gehen oder auf Kunden, die erst einmal bestellt haben oder die immer die Adventskalender bestellen oder sonst auch irgendwas, sondern das verschwimmt ja, weil wir ja auch in den Newsletter-Kampagnen sehr viel stärker segmentieren und auch in den Newsletter-Kampagnen immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt ansprechen wollen. Und deswegen ist so Automation und Newsletter-Kampagnen sind bei uns schon noch zwei Sachen, aber die überschneiden sich immer häufiger. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Der Kontakt, der durchschnittliche Kontakt, kriegt natürlich mehr die inspirativen Inhalte über den regelmäßigen Newsletter mit. Und nur wenn er wenn irgendein Event passiert, also er wird inaktiv oder bestellt nicht zu dem Zeitpunkt, wo er sonst immer bestellt, oder er hat nur einmal bestellt und dann nicht wieder, dann wird er sicherlich auch eine Automation bekommen. Aber im besten Fall merkt er das ja gar nicht, dass das jetzt eine Automation ist, sondern er wird einfach über eine E-Mail angesprochen mit dem richtigen inspirativen Inhalt. Ne? Mhm. Das soll ja auch wollen eigentlich.
So, jetzt um den Newsletter interessanter zu gestalten, hast du also das Wissen von deinem Service unter anderem. Die Frage erspare ich dir jetzt, nämlich die Frage, ob ihr schon eine interne KI habt, wo du sozusagen einen Modellkunden fragen kannst aus eurer Service KI, wie gefällt dir denn mein Newsletter heute, und der dir dann eine individuelle Antwort gibt. Aber ich glaube, das haben wir alle noch nicht. Aber das kommt auf jeden Fall auf uns zu. So, also das heißt, du schickst mir eine E-Mail, ein Newsletter, der einigermaßen interessant ist. Welche Segmente, welche Möglichkeiten der Segmentierung hast du da, um mal so ein grobes, damit ich eine Vorstellung davon habe, was sind eigentlich eure Zielgruppen? Also die Leute, die im Sommerurlaub waren oder regelmäßig in Urlaub gehen und dann irgendwie ein Fotobuch machen. Ist das ein Segment?
Genau, das ist zum Beispiel ein Segment. Also wir haben so die klassischen Segmente, sind bei uns erstmal die Segmente nach einer gewissen Produktaffinität. Das ist das, was du ansprichst. Also ist das ein Kunde, der Fotobücher gestaltet oder der eher Kalender gestaltet oder Adventskalender gestaltet, der sich ein Wandbild aufhängt. Also das ist ein Segment. Da merkt man schon, die Segmente hängen auch bei uns immer von saisonalen ab. Ne? Also Adventskalender und Kalender, das ist immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr. Genauso wie auch die Reisebücher oder Jahresrückblick Fotobücher. Also das Produkt hängt auch sehr stark mit Anlass und Zeit zusammen. Also das ist ein Segment. Dann gibt's bei uns natürlich auch so diese Segmente, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, inaktive Kunden, die lange nicht mehr bestellt haben, oder Nichtöffner, die gar nicht auf E-Mails reagieren. Oder wir haben natürlich Segmente nach unseren unterschiedlichen Bestellwegen. Ein App-Nutzer oder ein Wix-Weit-Nutzer.
Eine Frage zwischen. Und zwar, weil du sagst Segment, das ist ja ein dynamisches Segment. Da bin ich ja nicht fest zugeordnet in der Inaktivität, sondern das ist für mich eine Automation-Kampagne. Das heißt also, du wartest nicht, bis du Lust hast, die Inaktiven einmal im Jahr anzusprechen, sondern du machst es umgekehrt. Du sagst, okay, die optimale Zeit ist so 3 Monate oder eben auch mal 9 Monate, was auch immer. Aber auf jeden Fall gehst du da rechtzeitig ran und hast einen festen Zeitraum und damit eine Automation-Kampagne. Oder sagst du, das ist ein Segment?
Genau, das ist genau dieser Übergang, in dem wir uns ja gerade befinden. Ne? So diese Segmente, diese starren Segmente, die man vielleicht alle 2, 3 Monate bildet, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Sondern es ist so ein fließender Übergang eigentlich zu Automations, weil die eben, diese Segmente sind dynamisch, die ändern sich täglich, stündlich. Deswegen überschneidet sich das immer.
Gerade ein massives Akquisegespräch, weil nämlich, ich muss jetzt mal ganz schnell Kunde werden. Gestern Abend habe ich nämlich irgendwelche Bilder da sortiert und du bunst mich da gerade auf Ideen mit deinen Wandbildern, mit deinen Kalendern und deinen Fotobüchern. Ich muss da unbedingt mal irgendwie aktiver werden.
Also unbedingt.
Die Aktivierung ist gelungen.
Unbedingt solltest du was tun, ja?
Ich definitiv. Ich muss erst mal meine ganzen alten Dias einscannen, irgendwie so 10.000 oder 20.000 Dias, habe ich was zu tun. Gut. Und da schickst du dann, wenn du weißt, also der macht regelmäßig Fotobücher und verschenkt die dann, dann schickst du mir irgendeine E-Mail mit Anregungen oder was?
Genau, ja, das sind vor allem natürlich inspirative Inhalte bei uns in unseren E-Mails. Also das heißt, wir versuchen erstmal den Kunden zu triggern. Hast du irgendwie eine Reise gemacht? War es eine Städtereise? War es die Fernreise oder sonst irgendwas? Und dann versuchen wir natürlich auch schon über diese inspirativen Inhalte dahin zu bekommen, dass er Lust bekommt, auch dann sein Produkt zu gestalten. Das heißt, dass er sich auch schon ganz genau vorstellen kann, wie sollte das denn aussehen am Ende. Immer mit vielen Beispielen natürlich oder auch mit Tipps, mit Gestaltungstipps. Ne? Ich habe es schon erwähnt, bei uns muss oder will auch der Kunde, die machen das auch gerne, die müssen gestalten. Das heißt, die müssen selber ihr Buch gestalten und sich genau anschauen, welches Papier nehme ich, wie will ich die Fotos anordnen, welches Layout will ich haben. Da unterstützt natürlich unsere Bestellsoftware und unsere App und auf unserer Webseite wirst du da unterstützt. Aber das sind ganz wichtige Themen zur Inspiration. Ne? Weil dann kriegt dann auch seinen 10.000 Dias, kriegt er auf einmal ein Bild. Ja, wie könnte das denn aussehen, was dann da ist?
Aber ich muss nicht alles auswählen. Also da ist irgendeine KI oder irgendein System und mir dann ganz konkrete Vorschläge auch macht.
Genau, selbstverständlich. Also das ist auch bei uns ein großer Vorteil und das Feedback kriegen wir auch von unseren KundInnen immer wieder, dass unsere Bestellmöglichkeiten da auch sehr gut unterstützen, schon bei der Sortierung und bei dem Aussortieren und Filtern der Fotos. Also probier's mal mit 10.000.
Das klingt hin, aber dann müsst ihr mich unterstützen, da irgendwie nett anordnen oder sowas. Da überlasse ich euch dann die volle Kontrolle. Das kriegen wir hin. Darfst du dir merken, was ich denn in meiner Vergangenheit, nicht nur wann ich ein Fotobuch gemacht habe, sondern was ich da für Bilder drin hatte? Darfst du dir das oder holst du dir die Einwilligung? Bietest du mir die Möglichkeit, dir zu verraten, dass ich regelmäßig nach Portugal oder Griechenland oder sowas fahre?
Nein, das tun wir nicht. Und zwar auch ganz bewusst, weil so Fotos sind ja nun sehr, sehr, sehr persönliche Daten von unseren KundInnen. Und das tun wir ganz bewusst nicht. Das wollen wir nicht. Das steht auch in unserer, Data-Charta, die wir uns selber gegeben haben, dass wir diese Informationen nicht nutzen und nicht nutzen wollen. Und deswegen fragen wir den Kunden auch gar nicht.
Du weißt, dass ich vor ewig langer Zeit mal dieses Buch geschrieben habe. Das ist ein Jahrhundert her. Und da drin steht, mit Einwilligung kannst du alles. Also wenn du mich fragst, dann kannst du alles. Also natürlich, ganz klar, du sagst es schon, das sind meine Fotos. Also vorsichtig beim klaren Formulieren der Einwilligung und nicht irgendwie so creepy daherkommen, oh, die wollen meine Bilder sehen. Das wäre natürlich der Tod von einem gesamten Geschäftsmodell. Andere Frage, holst du aktiv First-Party-Data, also von mir, erhebst du Daten von mir, dass du weißt, okay, dieser Mensch ist vielleicht nicht unbedingt mehr 18 oder dies oder jenes, Mann, Frau, was auch immer. Also welche Daten erhebt ihr, um sozusagen die Personalisierung dann besser voranzutreiben?
Also wir erheben natürlich die ganz normalen Stammdaten, Kundenstammdaten eines Kunden. Also bei uns kannst du auch nicht als Gast bestellen, sondern du musst auch immer wirklich deine Daten angeben. Das ist aber alles das, was wir jetzt für die Transaktion und für die Bestellung benötigen. Das sind die Pflichtdaten bei uns, die werden erhoben. Darüber hinaus geben wir natürlich dem Kunden die Möglichkeit, auch uns mehr Daten zu geben. Also beispielsweise Geburtsdatum und Geschlecht und so weiter. Also über die Anrede. Das sind aber alles keine Pflichtfelder bei uns. Wir geben dem Kunden die Möglichkeit,
natürlich dann wichtig. Natürlich.
Genau. Genau. Und wir sind jetzt auch seit einiger Zeit intensiv dabei, auch nicht nur First-Party-Data, sondern ebenso die berühmten Zero-Party-Data einzusammeln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, auch über interaktive Formate im Newsletter oder auch in der App die Möglichkeit zu geben, uns mitzuteilen, was denn seine Bedürfnisse sind, was seine Motive sind und was seine Vorlieben sind, um dann eben auch das Angebot für ihn dann zu verbessern. Also da arbeiten wir auch sehr intensiv dran. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass das natürlich ein nicht ganz dünnes Brett ist, was wir da bohren, weil das hat auch viel mit Datenhaltung zu tun und mit unterschiedlichen Datensilos, die auch wir noch haben, weil wir mit unterschiedlichen Systemen arbeiten und so weiter. Da sind wir jetzt gerade intensiv dabei. Das läuft aber leider auch nicht ganz von alleine. Aber das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir diese Daten einsammeln, um sie dann zu verwenden.
In einem Nebensatz, was ganz, ganz wichtig ist, du hast gesagt, interaktive Formate unter anderem im Newsletter. Was hast du denn in deinem Newsletter an interaktiven Formaten, außer dass ich da auf irgendwas draufklicken kann und du darfst dann anonymisiert oder, wenn ich das erlaube, auch personenbezogen dieses Klickverhalten speichern? Was hast du darüber hinaus an interaktiven Formaten, um etwas über mich zu erfahren?
Also im Newsletter haben wir tatsächlich oder testen wir genau diese interaktiven Funktionalitäten, also dass man eben auf eine Landingpage kommt und dann, dass man da dann eben die Möglichkeit hat, dann, sag ich mal, seine Präferenzen anzugeben oder auch überhaupt erstmal auf einen Newsletter zu reagieren. Wie hat er mir gefallen, der Content, der in diesem Newsletter drin war? War das Content, der zu mir gepasst hat, der mich interessiert hat? Das ist natürlich im E-Mail-Format, ist vieles möglich. Und es gibt ja viele, viele Anbieter, die auch viel versprechen. Wir haben, ehrlich gesagt, viel bessere Erfahrungen damit gemacht, über WhatsApp oder auch über unsere App, solche interaktiven Funktionalitäten zu testen. Auch da sind wir noch ganz am Anfang, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber über die mobilen Kommunikationswege fällt das ein bisschen leichter.
Ist überhaupt keine Frage, ganz klar, aber du weißt, dass meine Fragen immer nicht die einfachen sind, sondern die schwierigen. Also über App natürlich wunderbar, App ist überhaupt das Beste, was es gibt, viel besser als E-Mail, gar keine Frage. Und WhatsApp genauso, aber eben WhatsApp ist auch wieder ein sehr invasiver, also ein starker Kanal. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und E-Mail ist der tradierte Kanal, den auch die meisten beherrschen. Und jetzt die Frage, wie ist deine Einschätzung an interaktive E-Mails? Weil grundsätzlich klingt das, wie du schon sagst, da gibt es einige Anbieter und das klingt immer ganz auch interessant, was sie so erzählen. Aber was ist deine konkrete Erfahrung? Denn die Interaktionsrate, die steigt, wenn die Kunden das gelernt haben.
Genau, ja. Also meine Sicht auf dieses Thema Interaktivität ist eigentlich, dass Interaktivität ist ein Mittel zum Zweck. Am Ende wollen wir natürlich ganz gerne vom Kunden erfahren, was er denn möchte. Wir wollen seine Motive und seine Bedürfnisse. Also wir wollen seine Daten haben eigentlich. Wir wollen mehr über ihn erfahren.
Ja.
Und da ist natürlich Interaktivität ist einfach das Mittel, um ihn, um dieses Engagement zu bekommen vom Kunden. So, ich glaube schon, dass es dahin gehen wird, auch in Zukunft. Das wird ein Thema sein, um genau diese Daten einzusammeln. Ich bin noch, ehrlich gesagt, bin noch ein bisschen skeptisch, ob wir in Zukunft auch über den E-Mail-Kanal wirklich einen Dialog führen werden im Sinne von Interaktivität. Also dass dann auch wirklich die Kontakte auf einen Newsletter reagieren und immer reagieren. Weil, ganz ehrlich, also vielleicht schlag mich in 5 Jahren, wenn wir wieder hier zusammensitzen, dann ist vielleicht alles anders. Aber ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass man auf jeden Newsletter wirklich dann reagiert, sondern das meiste ist erstmal, ich schaue es mir an und bin inspiriert und ja, merke, da gibt es etwas, was mich interessieren könnte. Aber es ist leider nicht so einfach in dieses...
Das Gespräch fängt an spannend zu werden, denn ich glaube nach wie vor, und das seit 25 Jahren, an die Interaktivität von E-Mails. Allerdings machen 99,9% der Unternehmen den Fehler, dass sie eben ganz klar sagen, lieber Kunde, du darfst gerne klicken, aber bitte nicht interagieren, weil das macht nur Stress, entweder technisch Stress oder personell Stress oder wie auch immer. Und deswegen haben wir gelernt, als passive Konsumenten einfach nur die Dinger zu lesen. Ich glaube, du kannst deine Kunden, gerade deine kreativen Leser und Leserinnen, die kannst du überzeugen, dass sie auch mit dir interagieren. Aber du sagst, gefällt mir, hast du schon mal ausprobiert. Also unter der E-Mail, der Newsletter hat mir gefallen. Sowas hast du schon mal ausprobiert?
Das testen wir jetzt gerade oder sind dabei, das zu entwickeln. Da ist vor allen Dingen, und jetzt plaudere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, man muss sich natürlich erstmal Gedanken machen, was will ich denn mit diesen Daten dann anfangen? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Weil so ein Feld irgendwie ins Newsletter-Template mit reinzubringen, das ist jetzt nicht so die Riesenherausforderung, sondern es geht ja eher darum, zu schauen, was will ich dann mit diesen Daten anfangen? Weil was bedeutet das denn, wenn dann ein Kontakt gesagt hat, gefällt mir, heißt das dann, ihm gefällt grundsätzlich der Newsletter oder genau dieser Newsletter? Es gefallen ihm genau die Inhalte in diesem Newsletter? So, das sind ja ganz wertvolle Erkenntnisse, wenn dann wirklich ein Kunde da mal drauf reagiert. Und ich muss das ja auch im Hintergrund dann auch dementsprechend abspeichern. Also ich hinterher auch weiß, was hat er denn gemeint? Und wie interpretiere ich denn jetzt diese Daten? Und da sage ich ganz ehrlich, da sind wir noch gerade noch dabei, das konzeptionell uns erstmal zu überlegen. Wie verwenden wir das denn dann hinterher? Da haben wir noch ein bisschen Aufgabe vor uns.
Okay, gut. Aber der Weg ist, glaube ich, der richtige. Also überhaupt erstmal eine interaktive Komponente zu bieten. Dann auf diese Interaktion entweder ein Pop-up oder was, ne, Pop-up geht bei E-Mail nicht. Aber deswegen in irgendeiner Art und Weise dich dafür zu bedanken, dass ich dir Feedback gegeben habe. Und dann kannst du eigentlich jeden Dialog auch noch weiter fortführen und sagen, und übrigens und so weiter. Also ich glaube an die Stärke von Dialogmarketing, wenn Unternehmen es schaffen, mir den Einstieg leicht zu machen und zu den Daten, die du damit hast, in dem Moment, wo ich dir sage, ja, ich gefällt mir, dann habe ich dir eins gesagt, es gefällt mir nicht nur, sondern es gefällt mir grundsätzlich auch mit dir zu kommunizieren. Und das ist ein Kommunikationsangebot von mir. Ich habe dir gesagt, ich will gerne aus dieser Masse von inaktiven Lesern rausstechen und ich gebe dir in irgendeiner Weise Feedback. Und das ist die Community, die du aufbaust, diese Online-Community. Habt ihr sowas schon übrigens, also dass ihr quasi irgendeine Art von Kundenclub, Kunden-Community, Kunden, was auch immer habt, dass ich merke, ja, ich bin nicht irgendeiner von denen, sondern ich bin der und der. Denn ihr habt ja eine starke Interaktivität mit dem Produkt. Ihr habt ja eine Riesenchance, ja. Was will ich im Kundenclub von denen hier sein? Auch wenn sie jetzt in grün, wie ich gestern gelesen habe, es gibt jetzt Nivea auch in grün, aber da will ich nicht mit der Marke direkt interagieren. Ich zumindest nicht. Andere vielleicht schon, die etwas hautempfindlicher sind. Aber bei euch wäre es eine Ausnahme.
Ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Community im Sinne von, dass sich da die Kunden oder Bestandskunden austauschen können, aber wir haben eine sehr treue Bestandskundenstamm, die wirklich jedes Jahr wiederkommen und die Kunden und ihre Produkte bestellen. Um die kümmern wir uns natürlich besonders, um diese guten Bestandskunden. Und die kriegen dann natürlich auch dementsprechend die Inhalte, wie sie brauchen, um eben ihre Produkte zu gestalten. Aber eine Community im Sinne von irgendwie einem Club oder sonst irgendwas, das gibt es bei uns.
Jetzt hatte ich eben vorgeschlagen, ja, also die Interaktion, also die Leute ein bisschen aktiver sind, wäre eine Segmentierungsmöglichkeit. Du hast gesagt, Fotobuch, Kalender, Wandbild, also nach Produktkategorien segmentieren. Gibt es noch weitere Segmente?
Ja, ein ganz, ganz spannendes Thema, an dem wir jetzt auch gerade arbeiten, ist, wir segmentieren auch zunehmend oder machen das schon länger nach Voucher-Affinität. Also das heißt, wie reagiert eigentlich ein Kunde auf einen Rabatt, auf einen Voucher, den wir ihm gegeben haben? Ja. Weil wir auch schon wie viele andere Unternehmen auch mit Incentives, also mit Promotions, mit Voucher, mit Rabatten arbeiten Und wir stellen immer wieder fest, es gibt KundInnen, die brauchen das, damit sie bestellen. Und es gibt Kunden, die brauchen das nicht. Und dann gibt es vor allen Dingen die Kunden, die brauchen es eigentlich nicht, die würden auch so bestellen, aber nehmen es dann mit, so diesen Rabatt. Und das ist für uns auch gerade in der Prediction, im Prediction Scoring und in der Predictive AI ist das ein großes Thema, ein großes Projekt, an dem wir jetzt im Moment arbeiten, da einen Score zu entwickeln, der vorhersagt, wie würde der Thorsten Schwarz, wie reagiert der denn eigentlich auf einen Rabatt, den wir ihm anbieten? Nimmt er den? Würde er auch sonst bestellen, wenn wir ihn nicht angeboten hätten in der Höhe? Und dann hängt das natürlich bei uns auch immer noch vom Zeitpunkt ab, weil manchmal ist das natürlich zu Weihnachten, bestellt der Thorsten Schwarz vielleicht auch ohne einen Rabatt, weil er jedes Jahr seiner Schwiegermutter das Fotobuch schenkt oder den Kalender. Aber zu einem anderen Zeitpunkt braucht er dann vielleicht doch diesen Rabattimpuls, um zu bestellen. Also das ist ein wahnsinnig spannendes, aber auch sehr, sehr komplexes Thema. Wir sind da im Dynamic Pricing eigentlich. Also jeder Kunde kriegt einen unterschiedlichen Rabatt oder Preis und da arbeiten wir mit unserer BI sehr stark zusammen und machen da auch ganz gute Fortschritte und wollen das dieses Jahr noch sehr viel weiterentwickeln. Also das ist ein Thema, was uns auch in der Segmentierung begleitet und auch sehr stark hilft.
Dynamic Pricing ist der eine Aspekt und der andere Aspekt sind natürlich auch die Art der Angebote, also welche Inhalte. Und wie weit nutzt ihr euer Prediction Tool und Predictive Analytics, um dann auch optimierte Angebote oder Inhalte zu bekommen?
Ja, das ist ja das, was ich schon erwähnt habe mit den Produktaffinitäten. Also Inhalte sind bei uns immer sehr stark auch hängen am Produkt, inspirativen Inhalte. Das hängt dann eben an der Produktaffinität eines Kunden. Und da haben wir auch schon entsprechende Scores und Modelle entwickelt, die in erster Linie natürlich auf der Bestellhistorie basieren. Also welches Produkt hat der Kunde zu welchem Zeitpunkt bestellt? Und dann biete ich ihm das zum entsprechenden Zeitpunkt dann auch das Produkt an. Also das ist etwas, was über entsprechende Scoring-Modelle unterstützt.
Okay. Um jetzt langsam zu einem Ende zu kommen, Automation-E-Mails. Was sind Automation-Strecken, die ihr habt? Du hast gerade genannt Inaktivität, klar, der Klassiker. Was für weitere Automation-Strecken habt ihr aufgesetzt?
Ja, also wir haben dann natürlich noch die ganzen anderen Klassiker, die Welcome-Automations. Das heißt, wenn ein Kunde entweder unseren Newsletter das erste Mal bestellt oder auch überhaupt das erste Mal ein Produkt bestellt, dann haben wir Second-Order-Automations. Das heißt, Kunde hat seine erste Bestellung gemacht und wir versuchen ihn zu einer zweiten Bestellung zu bekommen, wo dann auch immer wieder Produktaffinitäten und Historie auch reinfließt. Und dann ist natürlich bei uns das Thema Reorder vor allen Dingen ganz interessant. Das ist auch eine Automations, hängt auch wiederum an mit unseren Produkten zusammen. Also Adventskalender, Reorder, Kampagnen kann man sich vorstellen. Derjenige, der letztes Jahr einen Adventskalender gestaltet und bestellt hat, der hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er es dieses Jahr tut. Genauso bei den Kalendern und bei den Reisebüchern und so weiter. Weil wir so ein saisonales Geschäft haben, sind das Automations, die auch sehr, sehr gut bei uns funktionieren.
Wenn du zum Beispiel etwas hast, also ich fahre, nach dem Skifahren mache ich irgendwie von den Skibildern was. Und du sagst, okay, in die Bilder darf ich nicht reingucken, aber habt ihr irgendeine Klassifizierung, dass ihr wisst, oder geht ihr nur nach der Zeit? Weil das ist ein Unterschied. Es kann ja sein, dass ich grundsätzlich immer nach Thailand fahre und dann ein Fotobuch mache, oder ich fahre in die Alpen und Skifahren. Und das ist ja von der Inspiration her schon ein großer Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, ja. Das wissen wir aber leider nicht, ne? Ob du jetzt in die Alpen gefahren bist nach Thailand, in die Südsee, sonst, also grundsätzlich sehen wir es natürlich auf den Fotos. Wir könnten diese Inhalte natürlich uns anschauen. Das tun wir aber nicht, wie erwähnt. So von daher wissen wir das nicht. Wir machen es eben am Zeitpunkt fest, ne? Und versuchen darüber dann die entsprechenden inspirativen Inhalte auszusteuern.
Wenn ich aktiv anklicke beim Auswählen der Fotos, aktiv anklicke. Ich hätte gerne den KI-Agenten für Skifotos. Ich hätte gerne den KI-Agenten für Strandfotos. Dann würde ich das ja aktiv wählen, diesen KI-Agenten. Und das ist ein Datum, das du dir durchaus merken darfst. Nämlich letztes Mal, wie zufrieden warst du denn mit unserem KI-Agenten Skifotos und so weiter. Das ist ja dann erlaubter. Also du merkst, ich bin bei dem Thema Permission, ja. Also Permission heißt transparent, für mich transparent. Ja, das Datum habe ich gegeben. Ja, das ist natürlich in Ordnung. Und es kommt nicht der Verdacht auf, du hättest auf die Fotos geguckt und wüsstest deswegen, dass ich beim Baden war oder beim Skifahren war.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich teile ja deine Neugier. Ich finde das auch aus einer CRM-Sicht super spannend. Das war auch das Erste. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Pixum. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Oh, das sind doch super Daten, die könnte man auswerten, wenn man natürlich die Permission hat und so weiter. Aber es ist wirklich ganz wichtig und das haben wir uns wirklich als Grundgesetz gegeben, dass wir diese Daten nicht verwenden wollen und auch gar nicht den Kunden fragen wollen, ob wir sie verwenden dürfen. Um gar nicht erst in diesen Verdacht zu kommen, dass wir da irgendwie was tun würden.
Ja, das ist eine Kernfrage des E-Mail-Marketing, glaube ich. Also Vertrauen und eben, dass die Stärke von Datenschutz, also gerade wir hier in Deutschland, ja, wo wir sehr kritisch sind allen Unternehmen gegenüber und denen immer unterstellen, sie würden alles speichern, das ist ja gar nicht so. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiges Asset. Also das glaube ich auch, ja.
Ja, absolut.
Und jedes Unternehmen führen.
Ja, absolut. Ich glaube das auch. Ich glaube, oder meine Hypothese ist, dass sogar das E-Mail-Marketing nach wie vor, nach 20, 30 Jahren immer noch so gut funktioniert, weil wir eben diese strengen Datenschutzgesetze haben. Ich kann mich erinnern, wir haben alle gejammert, alle E-Mail-Markter haben gejammert, als dann die DSGVO kam und wir haben gesagt, E-Mail ist tot und wir können ja an keinen mehr was schicken, die werden sich alle abmelden und es wird nicht funktionieren. Und jetzt, ich glaube, wie lange ist es her, 15 Jahre später, sehen wir, dass E-Mail wahnsinnig stark ist, weil das dieses Medium auch das Vertrauen gewonnen hat, eben durch diesen Datenschutz, Rahmen, den wir bieten. Die Kunden merken, ja, ich kriege nur E-Mails von den Unternehmen, von denen ich sie auch bekommen will. Und wenn ich es nicht bekommen will, dann melde ich mich ab. Und dann wird auch dieses Unternehmen, solange es in Europa sitzt, wird dann keine E-Mails mehr schicken. Und das, ich glaube, das war der richtige Schritt damals. Deswegen können wir jetzt noch über E-Mail so gut kommunizieren. Deswegen funktioniert.
Ja. Definitiv. Gibt es rund um das Thema E-Mail-Marketing auch irgendetwas, was du uns nicht verraten hast und wo du aber stolz drauf bist und es gerne noch sagen würdest?
Ach, es gibt so viel wahrscheinlich. Wahrscheinlich können wir dieses Gespräch 2-3 Stunden führen. Was uns noch sehr stark beschäftigt im Moment, und ich glaube, das beschäftigt ja die ganze Branche, ist das Thema Reporting und vor allen Dingen Impact Reporting bei E-Mails. Also wir wissen alle, über Öffnungen und Klicks können wir nicht mehr so richtig Engagement messen und Impact messen. Und das beschäftigt uns natürlich auch sehr stark. Da sind wir sehr stark mit Kontrollgruppen und Nullgruppen dabei, wirklich zu messen, welchen Einfluss hat denn eine E-Mail oder ein Newsletter auf die Umsätze, also wirklich auf das Business. Ich glaube, das wird uns alle in den nächsten Jahren beschäftigen, weil das wollen wir alle wissen.
In diesem, mit dem, was ihr bereits analysiert habt, also gibt es da einen starken Einfluss?
Ja, wirklich signifikant. Und das ist wirklich schön, wenn man das dann auch mal messen kann und wirklich nachweisen kann, dass eine Gruppe, die dann, ich habe es ja angesprochen, also wir nennen das Nullgruppen, eine Gruppe, die dann überhaupt mal eine Zeit lang überhaupt keine E-Mails von uns bekommt, dass die dann wirklich deutlich schlechter performt, was die Bestellungen und die Umsätze angeht, als die eben von uns diese Inhalte bekommen. Und wenn man das sieht, dann merkt man ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und wir machen einen guten Job. Und das ist natürlich auch wichtig in einem Unternehmen für die Wertschätzung und für das Standing von Newslettern. Sonst heißt es immer, ja, die schicken ab und zu mal Newsletter raus und ja, ein paar bunte Bildchen, aber es ist wirklich ein signifikanter Unternehmensbeitrag, der geliefert wird. Das können wir nachweisen.
Dirk, herzlichen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast. Herzlichen Dank für die Anregungen. Und ich werde auf jeden Fall mal starten, mein Fotobuch, mein nächstes zu machen.
Bitte tu das. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Dankeschön.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.